Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
So schön, am Start zu sein und mit euch in diesen August zu starten, der so viel für uns bereit hat als Kirche. Und ich freue mich, dass wir heute eine neue Predigtreihe beginnen, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Wie ihr wisst, wir waren im Urlaub und dann waren wir als Lead-Team mit Joscha zusammen in Amerika und haben uns inspirieren lassen dort und eine Menge gelernt. Und in dieser Zeit dort ist mir was aufs Herz gelegt worden, dass ich schon mal gepredigt habe, allerdings nicht an einem Sonntag hier, sondern im Juni bei unserem Dream Team Night. Wir haben zwei Treffen mit all unseren Dream Team-Lern, das ist quasi alle Mitarbeiter unserer Kirche. Und wir treffen uns einmal im Sommer und wir kommen zusammen und reden über das, was der Herr gerade zu uns spricht und was für eine Vision Gott für uns hat. Und dann Ende des Jahres haben wir unsere Dream Team Party, wo wir einfach Danke sagen und feiern, was Gott Großartiges in diesem Jahr getan hat. Und im Juni habe ich darüber gepredigt, über die Erweckung der ersten Kirche in der Apostelgeschichte und was die Kirche getan hat, um diese Dinge zu erleben. Wisst ihr, Gott hat unglaublich gewirkt im ersten Jahrhundert in der Apostelgeschichte der allerersten Kirche in Jerusalem. Aber die Kirche, wisst ihr, Erweckung ist nicht einfach eingebrochen, sondern die Kirche hat gewisse Dinge getan, um Erweckung zu erleben. Und ich hatte so ein paar Punkte und ich dachte mir, ich mache daraus einfach eine Predigtreihe. Und wir reden in den nächsten Wochen über die Gewohnheiten der ersten Kirche. Ja, wir überschrieben es diese Reihe mit meine Kirche. Und wir wollen so ein bisschen diese Dinge neu ins Zentrum nehmen, die wir aus dieser ersten Kirche in der Apostelgeschichte lernen, weil ich glaube, wenn wir erleben wollen, was die Kirche in Jerusalem erlebt hat, müssen wir tun, was die Kirche in Jerusalem getan hat. Okay? Und es war heftig erwecklich. Ich will dir das mal ganz kurz zeigen. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 lesen wir, dass 120 Leute sich getroffen haben in diesem Obergemach zu Pfingsten und sie haben miteinander gebetet. So, dann ist Pfingsten passiert und wir lesen das hier, das ist jetzt alles erstmal nicht auf deinem Zettel. In Apostelgeschichte 2, Vers 41, da heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Okay, quasi nach einer Predigt haben sich 3000 Menschen bekehrt. Das ist rapides, rasantes Gemeindewachstum. Ja? In Apostelgeschichte 2, Vers 47 heißt es dann, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet werden. Ja, das heißt, jeden Tag ist eine Person am Tag. Das heißt, im Jahr mindestens 365 neue Gemeindemitglieder. Das ist auch nicht so schlecht. Wir lesen dann weiter. Apostelgeschichte 4, Vers 4 hat irgendwer mal gezählt und erzählt, und es heißt das hier, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Ja, wir wissen aus Erfahrung, wo 5000 Männer sind, sind in der Regel auch 5000 Frauen und 10.000 Kinder. So, ne? Bibellehrer glauben, dass die Kirche zu diesem Zeitpunkt 20.000 Mitglieder hatte. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 14, und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Apostelgeschichte 5, Vers 28, ganz Jerusalem ist voll von dem, was ihr lehrt. Apostelgeschichte 6, Vers 1, die Zahl der Jünger nahm zu. Apostelgeschichte 6, Vers 7, die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 21, Vers 20, das ist 25 Jahre später, da heißt es, viele Tausende sind gläubig geworden. Das Wort, das die Bibel hier gebraucht für viele Tausende, ist das Wort Milliarden. Und bedeutet 10.000 mal 10.000. Okay, es meint eine unglaublich große Zahl. Bibellehrer gehen davon aus, dass die Kirche in Jerusalem nach 25 Jahren 60.000 bis 100.000 Mitglieder hatte. Das ist gewaltig. Das ist auch gewaltig, wenn man darüber nachdenkt, dass Jerusalem nur 200.000 Einwohner hatte. Ich meine, du musst dir das so vorstellen, die Hälfte der Leute in dieser Stadt sind quasi in die Ecclesia Jerusalem gegangen. Ja, das ist, als wenn 175.000 Menschen in unserer Stadt in eine Kirche gehen. Das ist unfassbar, was Jesus getan hat in dieser Kirche in den ersten Jahren.
Okay, jetzt sagst du, hey Krill, warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass eine Kirche groß ist und so viele Menschen darin Platz finden? Wisst ihr, wir als Kirche glauben eine Sache von ganzem Herzen und das ist ganz viel von dem Antrieb, die Sache, die uns antreibt, liegt in dieser Wahrheit. Wir glauben, dass es wirklich einen Himmel gibt und wirklich eine Hölle. Und wir glauben, dass wirkliche Menschen eine wirkliche Ewigkeit an einem dieser beiden Orte verbringen werden. Und deshalb glauben wir, dass Jesus seine Kirche auf diese Erde gebracht hat, für einen Zweck, nicht einfach nur, damit wir großartige Gottesdienste haben und als Kirche eine gute Zeit und irgendwie nette Geschenke verteilen und happy clappy und so, das ist alles wichtig und davon machen wir eine Menge und das macht mehr Spaß. Aber vor allem, damit wir rausgehen und Menschen gewinnen für Jesus Christus. Okay, das ist der Auftrag der Kirche. Und diese Kirche hatte das so sehr im Fokus, diesen Auftrag, dass Jesus es gemacht hat. Er hat Menschen geschickt und Menschen wurden errettet und sie wurden errettet und sie wurden errettet und sie wurden errettet. Und es gibt so ein paar Dinge, die sie gemacht haben. Und über diese Dinge wollen wir uns miteinander unterhalten. Es sind sehr gute Gewohnheiten. Und die allererste Gewohnheit und der Schlüssel für den Erfolg dieser Kirche in Jerusalem ist, dass sie beteten. Sie beteten. 48 Mal lesen wir in der Apostelgeschichte, sie beteten. Schaut mal, in Apostelgeschichte 4 lesen wir, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Okay, jede Erweckung begann mit einer Kirche, die zusammenkam, um zu beten. Pass auf, was heute mein Ziel ist, ist meine Predigt, meine Motive sind absolut durchsichtig, ich muss dir nichts vormachen. Ich werde hier jetzt eine halbe Stunde lang richtig Feuer machen für unsere 21 Tage des Gebets. Weil ich glaube, wenn wir erleben wollen, was diese Kirche erlebt hat, müssen wir tun, was diese Kirche getan hat. Und diese Kirche war eine betende Kirche. Es war eine Kirche, die im Gebet den Thron sei Gottes bestürmt hat. Und ich will dir so Mut machen, mit uns zu beten. Okay, meine Predigt ganz einfach hat zwei Punkte, der zweite Punkt hat drei Unterpunkte. Seid ihr dafür bereit? Ja, wir fangen einfach mal miteinander an. Ja. Das allererste, und das will ich so über uns aussprechen für die nächsten Tage, ist das hier. Wir beten zuerst. Lass uns das mal alle sagen. Wir beten zuerst. Ich gebe dir einen Moment, das aufzuschreiben. Und dann reden wir darüber. Weißt du, das Schlüsselwort hier ist das Wort zuerst. Ich predige mir selbst. Und muss euch zu meiner Schande gestehen, dass Gebet nicht immer das Erste ist, woran ich denke. Wenn du zu mir kommst und sagst, Mensch Krille, ich habe einen Schnupfen, dann ist mein erster Gedanke nicht, komm, lass uns beten, sondern Mensch, hoffentlich hast du kein Corona. So, ne? Aber wir sehen, hey, wir wollen Menschen sein, die zuerst beten. Warum? Weil wir wirklich daran glauben, dass Gott zuerst unsere Gebete erhört. Und wir sehen das, dass die Jünger und diese Kirche hatte diese Gewohnheit, sie beteten zuerst. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen. Macht mal einen Kreis um das Wort beständig. Wenn irgendwas los war in der Kirche, wenn es irgendein Problem gab mit der Regierung, wenn irgendwas in der Kultur schief lief, wenn irgendwer gefangen genommen wurde und gefoltert wurde, wenn irgendwas drohte, wir sehen, die Kirche hat sich nicht an den Tisch gesetzt und sie haben auch nicht gejammert. Sie haben sich nicht beklagt, sondern sie fingen an zu beten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Etwas, das wir hier immer wieder öfters sagen, ist folgender Satz. Gebet ist unsere erste Antwort und nicht unser letzter Strohhalm. Gebet ist unsere erste Antwort und nicht unser letzter Strohhalm. Hey, wir wollen nicht Menschen sein, die sagen, Mensch, jetzt kann man nur noch beten. Kennt ihr das? Irgendjemand sagt irgendwas ganz Furchtbares, irgendwer ist ganz schlimm krank und dann sagt man, jetzt kann man nur noch beten. So als wäre quasi Gebet das Letzte, was wir tun könnten. So, ne? Sondern wir wollen Menschen sein, die zuallererst sagen, hey komm, lass uns beten. Wir glauben, Gott erhört unsere Gebete. Und deshalb möchte ich dir so Mut machen, in den nächsten 21 Tagen, nimm dir Folgendes vor, ich bete zuerst. So bevor ich in meinen Tag starte, ich bete zuerst. Bevor ich anfange zu meckern, ich bete zuerst. bevor ich es zulasse, dass Sorgen meine Gedanken und mein Herz überwältigen, ich bete zuerst, ich bringe diese Sache zuerst, Jesus. Bevor ich wütend diese WhatsApp beantworte, ich mache kurz Pause und bete zuerst. Einige von euch hättest dir eine Menge Stress in deinem Leben sparen können, wenn du vor dieser WhatsApp gebetet hättest. Okay? Wir wollen Menschen sein, wir wollen nicht zuerst frustriert sein. Wir wollen nicht zuallererst fluchen, sondern wir wollen zuallererst beten. Wir bringen diese Sache und beten zuerst, weil wir glauben, Gebet macht wirklich einen Unterschied. Wir glauben wirklich an einen Gott, der lebt, der da ist und nah ist und hört, wenn seine Kinder beten. Amen. Von daher, wir beten zuerst. Hey, bevor du in deinen Tag startest, wir beten zuerst. Das ist übrigens der Grund, warum wir unser Pray First am Freitag und auch unsere 21 Tage des Gebets immer an so unchristlichen Uhrzeiten stattfinden. Ne? 6 Uhr morgens so. Ne? Wer um alles in der Welt würde das machen? Das hat diesen einen Grund. Wir wollen Menschen sein, die zuerst beten. Bevor wir ins Wochenende starten und all diese Dinge vorbereiten für den Sonntag, bevor wir anfangen zu rödeln und wir beten halt zuerst, deshalb Freitag morgens um 6, bevor der Trubel losgeht, wir bringen erstmal alles Jesus und dann fangen wir an zu arbeiten. Und ich will dir so Mut machen, 21 Tage lang, schau, wie das dein Leben verändert, wenn du sagst, hey, ich bete einfach zuerst. Ich nehme mir einen kurzen Moment und ich bete zuerst. Früher war das so bei uns zu Hause. Heute sind übrigens meine Eltern in diesem Gottesdienst. Würde ihr mir einen Gefallen tun, sie herzlich willkommen heißen mal. Schön, dass ihr da seid, Mama und Papa. Meine Eltern haben früher uns immer die Hände aufgelegt und bevor der Tag gestartet ist, haben sie uns gesegnet für diesen Tag. Das ist zuerst passiert. Bevor wir in die Schule gerannt sind, hey, mach das mal zu Hause. Nimm dir deine Kinder und bevor sie losrennen, um in ihren Tag zu starten, versammel sie nochmal an der Haustür, leg ihnen die Hände auf und segne sie. Die werden das nicht mögen, aber die haben nichts zu sagen. So, du zahlst die Miete und du bezahlst das Essen. Von daher kannst du entscheiden, was vor dieser Haustür passieren wird. So, ne? Und dann bete für sie und bete diese Sache aus, dass heute nicht die Welt sie verändert, sondern sie diese Welt verändern. Und segne sie. Wir beten zuerst. Ich habe damals in meiner Grundschulklasse, haben sich meine 5 besten Freunde für Jesus entschieden. Das war mega. Und das war bei uns so eine Sache. Meine Eltern haben uns gesegnet, Mama hat uns die Hände aufgelegt, bevor wir in die Schule sind. Und diese 5 Freunde und ein Teil von denen, die hatten das halt zu Hause nicht. Sie waren alle aus nicht-christlichen Elternhäusern. Die sind dann morgens von der Schule noch zu uns gekommen, um den Segen zu bekommen. Hey, mach das zu so einer Sache bei dir zu Hause. Das ist etwas, was wir leben. Wir beten zuerst, weil wir rechnen mit, wir sind Menschen, wir rechnen mit Gott in unserem Leben. Auf deinem Platz hast du diesen Zettel hier gefunden. Das sind die Anliegen unserer nächsten 21 Tage. Wir starten morgen früh. Hey, und wenn du sagst, die Ekklesia ist mein geistliches Zuhause, dann lade ich dich ein, mit uns zu beten. Schau mal, hier ist für jeden Tag ein kleines Anliegen. Du hast die Möglichkeit, dabei zu sein, auch über Livestream. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn du sagst, unser Leben lässt es nicht zu, dass ich morgens um 6 in der Kirche bin. Dann sei einfach dabei oder schau im Laufe des Tages hier unsere Gebetsveranstaltung nach. Du hast sogar die Möglichkeit hier, deine Anliegen zu teilen, beziehungsweise auch zu teilen, wenn Gott was Großartiges in deinem Leben getan hat über diesen QR-Code. Und wir laden dich ein, dabei zu sein. Du kannst auf unsere Homepage gehen, dort findest du das auch. Und dafür will ich ganz kurz Werbung machen. Auf unserer Homepage unter dem Reiter 21 Tage des Gebets findest du auch gewisse Gebetspläne. So. Wir beten nun als Kirche, wir haben eine Stunde Gebetszeit ungefähr. Wir haben Andacht, wir haben kurze Lobpreis, da haben wir vielleicht 30 Minuten. Wenn es dir so geht wie mir, dann hast du in der Regel nach 4 Minuten dein ganzes Gebetspulver verschossen. So, dann stehst du da und fragst dich, was machen die anderen jetzt eigentlich 25 Minuten lang? Ja, aber ein Plan wird dir helfen. Weil vielleicht bist du neu in diesem ganzen Gebetsgenre. So, wir haben dir 3 verschiedene Gebetspläne hochgeladen im Internet. Du kannst sie einfach nehmen und beten. So, Jesus hat uns Gebetspläne gegeben. Jesus sagt das hier in Lukas 11. Schaut mal, er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Und dann redet er mit ihnen über das Vaterunser. Und das Vaterunser war nicht einfach nur ein Gebet, dass wir irgendwie 25 Sekunden lang beten sollen am Tag, sondern er gibt ihnen 7 Elemente des Gebets. 7 Dinge, für die du in deinem Leben beten kannst. Das haben wir auf der Homepage. Wir haben auf der Homepage ein Gebetsleitfaden, wie du für Menschen beten kannst, die Jesus noch nicht kennen. Und wir haben auf der Homepage ein Gebet, das ich gerade immer wieder, aktuell immer wieder bete, jeden Tag, das Gebet des Jabes. Ein großartiges Gebet. Jabez betete, o Herr, dass du mich segnest und mein Gebiet erweiterst, dass du deine Hand auf mich legst und das Böse von mir fernhältst. Und das bete ich jeden Tag, sag, Herr Jesus, dass du mich bitte mit mehr segnest, als ich zum Leben brauche. Nicht einfach nur, damit ich die Fülle habe in allem, sondern damit ich ein Mensch sein kann, der andere segnet. Jesus sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann bete ich, Herr Jesus, bitte erweitere mein Gebiet. Gib mir mehr Einfluss auf noch mehr Menschen, weil ich habe die großartigste Botschaft der Welt in meinem Herzen. Und ich will damit so viele Menschen mit dem Segen auf meinem Leben berühren, wie es nur geht. Öffne mir die Türen zu noch mehr Menschen. Und dann lass alle erkennen, dass deine Hand ist auf meinem Leben. Nicht Krilles Begabung, nicht irgendwie nette Fähigkeiten, die er hat, sondern die Kraft Gottes auf meinem Leben ist es, die den Unterschied macht. Und halte alles Übel von meinem Leben fern. Der Teufel macht sich heute auf in meine Richtung, um mich anzugreifen und zu Fall zu bringen. Herr Jesus, ich widerstehe dem Namen Jesu. Kurzes Gebet von Jabez, bisschen längeres Gebet von mir. So, ne? Nimm diese Dinge und bete sie aus. Wir wollen dir helfen, all das findest du auf der Homepage. Bist herzlich eingeladen. Also wir beten zuerst und das Zweite, wir glauben an die Kraft des Gebets. Schau mal, Apostelgeschichte 4. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren, zur Kirche da, und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Okay, sie hatten gesagt, hey, ihr dürft nicht weiter von Jesus reden, sonst gibt es einen drauf. Schaut mal, und als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Diese Kirche war davon überzeugt, dass es wirklich etwas verändert, wenn sie gemeinsam beten. Dass es einen großen Unterschied macht, dass Gebet eine Power hat. Und ich will dir drei einfache Punkte geben. Guck mal, das erste ist, kraftvolle Gebete sind in Einheit gesprochen. Hey, wenn du in dieser Welt etwas erreichen willst, dann ist es niemals genug, dass du es alleine in deinem Herzen trägst, sondern es braucht immer Menschen an deiner Seite. Dasselbe im Gebet. Weißt du, dass du alleine betest, ist auf jeden Fall powerful. Aber die Bibel verheißt uns, dass da eine ganz besondere Kraft drauf liegt, wenn wir als Kirche zusammenkommen. Es liegt ein großer Segen im Zusammenkommen zum Gebet. Schaut mal, in 2. Chronik lesen wir, wenn dann dieses Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet erhören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und ihr Land heilen. Freunde, die Bibel sagt, wenn, Gott sagt hier, hey, wenn dieses Volk kommt. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich weiß nicht, ob sie kommen werden. Ich weiß nicht, ob ich sie finden werde, aber wenn sie kommen, wenn sie mich suchen im Gebet, dann werde ich hören. Ich werde kommen und ihr Land heilen. Und das brauchen wir mehr als jemals zuvor. Hey, Gott ist auf der Suche nach einer Kirche, die bereit ist, sich den Wecker auf 5 Uhr morgens zu stellen. Amen. Ja, das ist sehr verhalten. Ich krieg euch schon noch. So, ne? Gott sucht danach. Die Bibel ist voll davon, dass da eine Power drin liegt, wenn wir zusammenkommen, um zu beten als Kirche. Weißt du, wir machen das nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben und weil wir 21 Tage Beschäftigung brauchen und du viel zu ausgeschlafen bist, sondern weil eine Power im gemeinsamen Gebet liegt. Jesus sagt das auch. Schau mal, er sagt das hier in Matthäus 18. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erde übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus sagt, hey, ich will, dass ihr zusammenkommt. Es ist gut, dass du alleine betest. Aber wenn ihr zusammenkommt, Jesus sagt, wenn zwei oder drei sich zusammenstellen, ich stelle mich in den Kreis. Ich werde da sein und ich werde erhören, was sie beten und was sie bringen. Und das brauchen wir, ihr Lieben. Wir brauchen das jemals zuvor. Schaut mal, A.T. Pearson hat das hier gesagt. Er sagte, es gab noch nie eine geistliche Erweckung, die nicht im gemeinsamen Gebet begonnen hat. Gab es nicht. Wisst ihr, Erweckung wird nicht passieren, weil unsere Gottesdienste schöner werden und ich irgendwie noch besser lerne zu predigen und daran feile und dass irgendwie alles hier noch ein bisschen schicker wird. Alles beginnt im gemeinsamen Gebet. Eine Kirche, die sich aufmacht, um Gott zu suchen. Und ich wünsche mir, dass ihr das in der Ekklesia findet in den nächsten 21 Tagen. Hey, dass wir gemeinsam beten, weil wir glauben, dass darin eine Kraft liegt. Schau mal, das Zweite ist das hier. Kraftvolle Gebete sind biblisch. Und ich will dir so Mut machen, in den nächsten 21 Tagen Folgendes zu tun. Weißt du, Gott, die Bibel ist voller Verheißungen. 4000 Verheißungen gibt es. Schau mal, was wir lesen in 2. Korinther 1. Denn so viele Verheißungen gibt es. Ja, 4000. Und in ihm, in Jesus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob. Was dieser Vers heißt, ist, hey, da sind 4000 Dinge, die habe ich versprochen. Und ich habe dazu bereits Ja und Amen gesagt. Und du bist nun dran, diese Dinge zu nehmen und sie für dein Leben einzufordern. Sie im Gebet vom Himmel zu holen, dein Leben hinein. Ich habe da ein Ja zu, ich habe da einen Amen zu. Wisst ihr, das verändert die Art und Weise, wie du betest. Wenn ich zum Beispiel für unsere Stadt bete, für Bielefeld, dann bete ich nicht, oh Gott, ich hoffe so, dass Menschen errettet werden. Ich hoffe so, dass es passiert und Menschen zum Glauben kommen. Die Bibel sagt, ich muss da nicht hoffen. Die Bibel ist voll davon, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will, dass Menschen errettet werden. Und ich kann mich darauf stellen und sagen, Herr Jesus, für diesen Sonntag, du willst, dass jeder einzelne Mensch in diesem Saal dich kennenlernt als persönlichen Gott und Retter. Und da stelle ich mich drauf, du wirst es heute tun, weil das ist dein Herz für unsere Kirche und für unsere Gottesdienste. Wisst ihr, ich hoffe nicht, dass meine Kinder errettet werden. Ich denke nicht darüber nach und denke, oh Gott, ich hoffe so, dass Pauli und Mats, hoffentlich werden sie Christen. Das bete ich nicht, sondern schau mal, in Josua 24 heißt es, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ich und meine Familie jedenfalls, wir werden dem Herrn dienen. Das habe ich als Verheißung genommen für mein Leben. Da stelle ich mich drauf. Also es ist mir egal, was ihr macht, aber meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. So, ne? Und da stelle ich preise dich darüber, Jesus, dass ich sehen werde, wie Paul und Mats mit mir an meiner Seite, wir werden gemeinsam dir dienen. Wir nehmen das Wort Gottes und wir stellen uns auf diese Verheißung. Und wir bauen unser Leben darauf. Okay, und in diesen nächsten 21 Tagen, hey, ich will dich so herausfordern, Folgendes zu tun. Ich weiß, du hast Probleme. Weil ich habe auch Probleme. Wir haben alle Probleme. So, das ist das Leben. Wir sind alle herausgefordert, wir sind alle angefochten, wir stecken alle mittendrin im Kampf. Aber ich glaube, es gibt für dein Problem eine Verheißung. Ich glaube, irgendwo in diesem Buch gibt es ein Versprechen, auf das du dich stellen kannst. Und so überleg doch, vielleicht setz dich hin mit deiner Bibel und sag, Geist Gottes, bitte zeig mir das Versprechen für die Situation. Weil wir wollen nicht Menschen sein, die irgendwie hoffen oder bangen, sondern die sagen, hey Gott, du hast es mir versprochen und ich empfange das als dein Kind, wozu du Ja und Amen gesagt hast. Das kannst du machen. Bitte den Heiligen Geist, dir dein Versprechen zu zeigen. Hey, in diesen 21 Tagen, hoffe nicht, sondern nimm einen Bibelvers, lerne ihn auswendig und bete jeden Tag für diese Sache. Ich habe dir mal so ein paar mitgebracht. Schau mal, irgendwie dachte ich, für einen von uns heute ist das ein wichtiger Vers, im Psalm 118, Vers 17. Da heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Ich glaube, hier ist irgendjemand, ey, du hast eine Diagnose bekommen, die sieht gar nicht rosig aus. Und der Herr sagt dir, das ist mein Versprechen für dich. Nimm das als dein Versprechen. Ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben und die Taten des Herrn verkündigen. Und bau dich drauf. Schaut mal, einige Leute sagen, hey, die Gemeinde in Deutschland, das ist aber so schlecht, ich weiß gar nicht, wie das alles laufen soll. Ein Vers, auf den ich mich ständig stelle, ist das hier, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können dir nichts anhaben. Das ist doch Hammer. Der Gemeinde Gottes geht's rosig. Prima, ist alles wundervoll. Warum? Weil Jesus hat versprochen, diese Sache hier zum Erfolg zu bringen. Nicht ich und meine Gaben oder ein gutes System, das wir fahren. Jesus baut das hier. Andere von uns, ich glaube, du brauchst den hier in Psalm 32. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Hammer, ne? Einige von euch, Jesus sagt, hey, du denkst, alles geht den Bach runter und Dinge sind schwer, aber in deinem Herzen, ich werde den Rettungsjubel entstehen lassen, in Anbetracht deiner Feinde, im Angesicht dieser Schwierigkeiten und Umständen, du wirst anfangen zu jubeln. So, ne? Nicht, weil du herausgefunden hast, die Sache in deiner eigenen Kraft zu kämpfen, sondern weil das wahr geworden ist in deinem Leben. Du weißt, Gott behüte dich, du weißt, Gott beschützt dich und du wirst jubeln inmitten des Tales, weil du weißt, Gott hat dir eine Verheißung geschenkt. Schau mal, andere brauchen das hier. Der, welcher in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Nimm das als dein Versprechen. Stell dich darauf. Danke, Herr. Diese Welt, sie kann mir gar nichts. Warum? Weil du in mir, du bist größer als all die Dinge dieser Welt. Oder Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen, sag mal allen, euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Pass auf, kraftvolle Gebete sind biblisch. Nimm dieses Wort, bitte den Heiligen Geist, dir dein Versprechen zu zeigen. Wisst ihr, wie wir an unser erstes Kind gekommen sind? Also, ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Ich kann keine Kinder zeugen. Wir haben das rausgefunden in einem November oder in einem Dezember, am 6. Dezember. Und das war ein ziemlicher Schlag, aber meine Frau ist eine durchaus bessere Gläubige, als ich es bin. Und sie hat sich hingesetzt und einen Bibelvers gefunden. Und sie hat einen Psalm gefunden, in dem steht, hey, die unfruchtbare Frau machst du zu einer glücklichen Mutter. Am 6. Dezember haben wir erfahren, dass wir keine Kinder kriegen können. Am 6. Januar war Karen schwanger. Ja, warum? Sie hat sich auf eine Verheißung gestellt. Sie meinte, es ist egal, was die Ärzte sagen. Es ist egal, wie Diagnosen und Prognosen in unserem Leben aussehen. Gottes Wahrheit ist eine andere Wahrheit als das, was die Welt uns sagt. Nimm ein Vers, stell dich drauf. Dieses Wort ist voller Leben. Du brauchst es. Nimm es. Ja. Okay. Das ist das Zweite. Kraftvolle Gebete sind biblisch. Und das Dritte ist das hier. Kraftvolle Gebete sind mutig. Schaut mal, wie kühn diese Gemeinde ist in Apostelgeschichte 4, nachdem sie quasi verfolgt wird. Da heißt es, und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesu Zeichen und Wunder geschehen. Wisst ihr, sie haben gesagt, hey, ihr dürft nicht mehr predigen im Namen Jesu. Was betet die Gemeinde? Herr Jesus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Das ist nicht ruhiger, das ist viel lauter. Das ist, Herr Jesus, dreh den Hahn noch ein bisschen auf. Die Predigt war kraftvoll, aber jetzt schenkt das mehr Lahme gehen, mehr Blinde sehen, mehr Taube hören. Lass richtig, mach richtig Alarm in unserer Mitte. Schaut mal, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hey, es gab ein Erdbeben. Ich stelle mir das immer so vor. Gott hatte die Welt, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Das weißt du, seitdem du zwei bist. Ja? Und ich stelle mir das immer so vor, dass Gott hat halt diese Erde in seiner Hand. Und da ist diese Kirche und sie betet inmitten von Verfolgung, Herr, dreh den Salbungshahn in unserer Mitte etwas auf. So, ne? Und ich glaube, die Erde bebte, weil Gott so begeistert war über diese Kirche, die das betet. Dass er das geschüttelt hat und dachte, ich kann es nicht glauben, dass ihr mir das noch zutraut. Ich kann es nicht glauben, dass ihr das betet, nachdem das passiert, wenn ihr das tut. Und deshalb bebt die Erde und ich will dich so herausfordern, mutige Gebete zu beten. Hey, ich will dir jetzt eine Frage stellen, die ist nicht so leicht und angenehm, aber ich stelle sie trotzdem, ja. Angenommen, Gott hätte letzte Woche alle Gebete erhört, die du gebetet hast. Was wäre passiert? So, was wäre passiert? So, ich glaube nämlich, die Dinge, für die wir beten, zeigen, wie wir Gott sehen. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir gar nicht beten, sagt das etwas über unsere Beziehung zu Gott aus. Nämlich, dass da wahrscheinlich keine Beziehung zu Gott ist. Oder es sagt aus, dass wir nicht glauben, dass Gott Gebete erhören kann. Wenn wir immer nur kleine Gebete beten, glaube ich, das sagt über unseren Glauben aus, dass wir nicht richtig glauben, dass Gott große Gebete erhört. So, wenn Gott nun alle Gebete erhören würde, die du gesprochen hast in deiner letzten Woche, was wäre passiert? Angenommen, er hätte alles auf Ja gedrückt, was wäre passiert? So hätte deine Katze keinen Schnupfen mehr, du hättest den Parkplatz gefunden, du hättest endlich deinen Traummann gefunden, der auf einem Weizenrost dir am Strand entgegengeritten ist. So, ne? Ich meine, all diese Sachen sind voll cool und ich wünsche dir das so, ne? Dass deine Katze keinen Schnupfen mehr hat und all diese Dinge. Aber die Frage ist, hätte sich deine Welt verändert oder hätte sich die Welt verändert? Und ich glaube, Gott ist auf der Suche nach einer Kirche, die ihm richtig was zutraut auf dieser Erde. Große Gebete sind nicht irgendwie arrogant oder so, sondern sie ehren Gott. Das ist Anbetung. Wenn du Gott richtig was zutraust, weißt du, wenn du richtig groß betest, sagt das Gott, hey, ich traue dir richtig was zu. Ich glaube, du kannst das. Von daher, liebe Kirche, lasst uns in diese nächsten 21 Tage gehen und die größten Gebete auspacken, die wir irgendwo finden können. Lasst uns richtig kühn beten. Jakobus 5 sagt, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Weißt du bist gerecht. Jesus hat dich gerecht gemacht. Und wenn du betest, kann das wirklich diese Welt verändern. Und wir wollen Gott viele Dinge zutrauen, weil wir glauben, er kann alles machen. Es gibt diese Geschichte, das kannst du nachlesen, ist auch bei Wikipedia, jüdische Geschichtsbücher schreiben über einen Mann, der heißt Choni. Zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gab es eine Zeitspanne von 400 Jahren. Das wird auch so die stille Zeit Gottes genannt. Wisst ihr, in 400 Jahren gab es keine Propheten, es gab keine Wunder. Die Leute haben überhaupt gar keine Wunder erlebt, so lange schon nicht, dass sie schon fast bezweifelten, dass es jemals Wunder gab. Okay, im ersten Jahrhundert vor Jesus gab es in Israel eine riesengroße Dürre. Und zwar so furchtbar, eine so große Trockenheit, dass die jüdischen Geschichtsschreiber schreiben, dass das ganze Volk dachte, sie würden sterben, weil so lange kein Wasser mehr vom Himmel gefallen ist. Es gab nun einen Mann, der war Hirte, der hieß Choni. Es war eine Generation vor Jesus, im ersten Jahrhundert vor Jesus. Der stellte sich vor dem versammelten Volk auf und er nahm seinen Hirtenstab und er zog einen Kreis um sich. Und dann kniete er sich in seinen Kreis und er hob seine Hände in den Himmel und er betete folgendes Gebet. Er betete: Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Hey, dieser Typ malte seinen Kreis, kniete sich hin und sagte: Gott, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis du es nicht regnen lässt. Und die Geschichtsbücher schreiben, dass in dem Moment, wo er aufgehört hat zu beten, der Himmel zuzog mit Wolken und es anfing zu regnen. Und die Leute konnten es nicht glauben. Die Kinder tanzten im Regen. Alle freuten sich und waren absolut aus dem Häuschen, nur nicht Choni. Choni kniete weiter, er hatte weiter die Augen geschlossen, er hob weiter seine Hand in den Himmel und dann sprach er dieses Gebet hier. Nicht solches habe ich erbeten, sondern Regen, der Brunnen, Kanäle und Zisternen füllt. So, dann wird beschrieben, dass in diesem Moment ein monsunartiger Regen losbrach. Es gab Regentropfen, die waren so groß wie Hühnereier. Es hat so stark geregnet, dass die Leute auf ihre Dächer geflohen sind und auf die Berge, weil sie dachten, sie werden ertrinken. Alle rannten, nur nicht Choni. Er kniete in seinem Kreis und seine Hände waren erhoben und er betete dieses Gebet. Nicht solches habe ich erbeten, sondern Regen des Wohlgefallens, des Segens und der Wohltat. Und das heißt, dass ein Regen einsetzte, der sehr ruhig war und beständig und es hat über Wochen geregnet. Und das ganze Land wurde erreicht von diesem Regen. Ich glaube, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen heute. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, hey, ich bin bereit, einen Kreis zu ziehen in meinem Leben. Ich bin bereit, einen Kreis zu ziehen um meine Ehe. Und ich werde nicht aufhören zu beten, bis Gott mein Gebet erhört. Ich glaube, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, hey, ich möchte einen Kreis ziehen um meine Familie, die Jesus nicht kennt. Ich möchte einen Kreis ziehen um meine Nachbarn. Ich möchte einen Kreis ziehen um meine Gesundheit. Ich möchte einen Kreis ziehen um die Bereiche meines Lebens, wo ich ein Zeichen und ein Wunder Gottes brauche. Und ich werde nicht aufhören, bis Gott mein Gebet erhört. Wenn du dich so fragst, hey Krille, wie geht's dir eigentlich so nach deinem Urlaub? Ich bin entschieden, ein paar Kreise zu ziehen. Echt, ich bin hochmotiviert, ein paar Kreise zu ziehen. Um dein Leben, um das Leben deiner Familie, um unsere Kirche, um unsere Stadt, um unser Land, um die Menschen, die Jesus nicht kennenlernen. Ich bin hochmotiviert zu beten um ein Wunder, bis Jesus ein Wunder schenkt. Und Gott ist, glaube ich, auf der Suche heute. Gott ist auf der Suche nach einer Kirche, die sagt, hey Gott, wir glauben, du kannst. Und wir sind bereit, zu beten und zu beten und zu beten, bis du eingreifst. Und dich zu ehren mit unserem Glauben, indem wir dich suchen. Gott ist auf der Suche danach. Hey, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Gott ist auf der Suche nach uns, dass wir uns aufmachen, um zu beten. Und ich lade dich ein, komm und bete. Ich erwarte dich morgen früh um 6 Uhr in der Kirche. Lass uns gemeinsam den Thronsaal Gottes bestürmen. Lass uns gemeinsam glauben, dass Gott heute noch Wunder wirken kann. Und wir werden erleben, das weiß ich, nach 21 Tagen, wir werden so viele Zeugnisse haben, wie Gott Wunder getan hat. Weil er jedes Mal so treu ist. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen zu beten, tut Gott unglaubliche Dinge. Und so auch dieses Mal. Glaubt ihr das? Amen. Kommt, wir gehen gemeinsam ins Gebet. Vielleicht lasst uns eine Haltung des Gebets einnehmen, unsere Augen zumachen. Weil ich glaube, hier sind heute einige. Du sagst, hey Krille, ich muss ins Reine kommen mit Jesus. Bevor ich hier anfange, so lange zu beten, Dinge zwischen mir und Gott sind nicht so richtig cool. So, ich habe nicht nur Urlaub gemacht, ich habe irgendwie Urlaub von Gott gemacht. Und ich muss zurückkommen. Und ich will dir sagen, das ist wirklich wunderbar. Das ist heute deine Chance. Komm einfach zurück. Jesus sagt, wenn du dich aufmachst in meine Nähe, in Jakobus lesen wir das, dann mache ich mich auf in deine Nähe. Du bist also wirklich nur eine Entscheidung davon entfernt, dass Jesus in dein Herz kommt. Ein Gebet, das sagt, Jesus, hier bin ich, komm in mein Herz. Und das will ich heute nicht nur mit denen beten, die das zum allerersten Mal beten, sondern ich glaube auch mit denen beten, die schon ganz lange hier sind und schon ganz oft Predigten gehört haben und so. Gott lädt dich neu ein an sein Herz. Und wenn das dein Wunsch ist, dann bete doch jetzt einfach mein Gebet nach. Mach es zu dem Gebet deines Herzens. Sag, Jesus Christus, heute schenke ich dir neu mein Herz. Bitte erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich mache mich auf und suche deine Nähe. Ich brauche dich. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke, dass du für mich gestorben bist, weil du mich unendlich liebst. Ich habe das nicht verdient, aber ich empfange das jetzt. Danke für deine Gnade. Hier ist mein Herz. Nimm es neu. Im Namen Jesu. Herr Jesus, wir preisen dich über die Tatsache, dass du groß bist und fähig bist. Vater, und ich will in den nächsten 21 Tagen erleben, wie wir dir kühne, großartige Gebete bringen, weil das was über unseren Glauben aussagt. Wir wollen dich ehren mit unmöglichen Dingen, die wir vor deinen Thron bringen, weil wir glauben, du bist noch lange nicht fertig. Du bist noch lange nicht fertig mit unserem Leben und du bist noch lange nicht fertig mit unserer Stadt. Das Größte liegt noch vor uns. Und eine Gemeinde, die das im Gebet glaubt und erwartet, die wird es bekommen. Und wir wollen diese Kirche sein. Herr Jesus, wir machen uns auf in deine Richtung und wir suchen dein Angesicht. Danke, dass du Zeichen und Wunder schenken wirst. Danke, dass hier Menschen gerade sind in diesem Raum. Sie erwarten gar nichts. Und in 21 Tagen wird ihnen das Hirn weggepustet sein, weil du aufgetaucht bist als ein mächtiger Gott, der Zeichen und Wunder wirkt. Ich preise dich, Herr, dass unmögliche Dinge für dich nicht unmöglich sind, sondern die Bibel sagt, dir sind alle Dinge möglich. Danke, Herr Jesus, dass der Teufel besiegt ist und Menschen frei werden von Gebundenheiten und Festungen, die sie schon lange quälen. Danke, Jesus, dass es eine Zeit der Freiheit wird, eine Zeit des Zeichen und der Wunder. Es wird unendlich viel mehr, als wir gerade bitten und verstehen. Und dafür danken wir dir im Voraus. In dem herrlichen Namen Jesu bete ich, dass jeder Einzelne berührt wird, ganz neu mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart, dass du richtig leicht zu finden bist, wenn wir dich suchen in den nächsten Tagen. Und jeder von uns neues Feuer bekommt und wir richtig in Brand gesetzt werden als Kirche für das, was in diesem Jahr noch auf uns wartet. Im herrlichen Namen Jesu bete ich das. Amen. Amen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.